SWR 2 Glauben.
Liebe ist aus buddhistischer Sicht ungehinderte Verbindung zu allen.
Das ist ja die große Ursehnsucht, geliebt zu werden, also gehört zu werden, gesehen zu werden und lieben zu dürfen.
Viele Paare gehen miteinander um, als ob der andere so ein Möbelstück wäre. Also es sieht ganz hübsch aus, passt auch gut an den Platz und es reicht, wenn man es ab und zu mal abstaubt. Und ansonsten ist alles selbstverständlich.
Die Liebe. Anmerkungen zum Valentinstag. Eine Sendung von Hans-Michael Ehl.
Love is in the air, everywhere I look around.
Liebe liegt in der Luft. Zum 14. Februar hin machen Blumenläden das Geschäft des Jahres, aber auch Pralinen, Wein und Sekt sind begehrt. Was tut man nicht alles, um die Liebe wach und lebendig zu halten? Oder den Vorwürfen zu entgehen, man habe nicht an die Geliebte, den Geliebten gedacht am Valentinstag. Der Name geht zurück auf einen italienischen Bischof, der seit dem 4. Jahrhundert verehrt wird, Valentin von Terni. Patron der Verliebten soll er sein und Stifter einer guten Heirat. Sein Gedenktag am 14. Februar wurde erst nach einer Reform des kirchlichen Kalenders wiederentdeckt, der katholische Theologe Manfred Becker-Huberti.
Dieser Valentin füllt eine Lücke im Kalender, denn der 14.2. ist ursprünglich das Fest Darstellung des Herrn, Maria Lichtmess wird das dann unter den Leuten genannt. Und das war ursprünglich am 14.2., wurde aber vorgezogen um 12 Tage, als das Weihnachtsfest verlegt wurde vom 6.1. auf den 25.12. Und dann war der 14.2. leer. Die Forschung meint heute, das sei der Grund dafür gewesen, dass sich die Menschen daran erinnerten, dass in römischer Zeit, also in antiker Zeit, an diesem Tag eine Art Liebesfest gefeiert wurde und man dies übernommen habe auf diesen Tag, nämlich den 14.2. Und da sei dann dieser Valentin mehr oder minder hineingewachsen.
Einen zweiten Grund für den Valentinstag als Tag der Liebenden findet der Brauchtumsforscher im sogenannten Vielliebchentag. Ein besonderer Tag im Brauchtum für angehende Liebespaare. Es geht um Nüsse, in denen zwei Früchte statt nur einer liegen.
Und der alte Brauch war nicht nur in Deutschland, sondern bis rauf nach Skandinavien gewesen, dass man dann diese beiden Früchte gemeinsam isst, also jeweils eine. Ein Männlein und ein Weiblein teilen sich dann diese Frucht. Und wer den anderen am nächsten Morgen als Ersten sieht und sagt, guten Morgen, Vielliebchen, hat sich dann ein kleines Geschenk verdient.
Bräuche am Vielliebchen oder am Valentinstag verweisen laut Becker-Huberti auf solche, die im Frühjahr Paare zusammenbringen sollten. In manchen Regionen hielt sich lange das Mailehen, bei dem ein junger Mann sich eine junge Frau ersteigern konnte, um mit ihr das Jahr über Feste zu besuchen. Nach dem Motto aus Friedrich Schillers Glocke, drum prüfe, wer sich ewig bindet, mochten die beiden herausfinden, ob sie auch längerfristig als Paar miteinander auskommen können. Mitte des 20. Jahrhunderts schwappten solche Bräuche mitsamt zunehmender Kommerzialisierung aus dem angelsächsischen Raum wieder nach Deutschland.
Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Kleine Geschenke erhalten ja bekanntlich die Freundschaft. Und so sollen Blumen zum Valentinstag die Liebe wieder anfachen. Blumen seien schon mal ein guter Anfang, meint die Paartherapeutin Ursula Nuber. Aber der Kreativität sollte man nicht vorschnell Grenzen setzen. Grundsätzlich sei eine gute Zutat für das Gelingen einer Paarbeziehung auch, sich auszutauschen, miteinander im Gespräch zu bleiben. Nicht nur über Alltäglichkeiten, wer die Kinder abholt, wer den Abwasch macht, wer den Müll rausbringt.
Mir hat mal eine Frau gesagt, was sie am liebsten von ihrem Mann hören würde, ist, ich verstehe dich. Darum geht es in vielen Beziehungen, dass wir verstanden werden wollen. Und Das braucht natürlich einen Austausch, es braucht auch ein Zuhören, ohne gleich irgendwelche Ratschläge parat zu haben. Also insofern ein wirklich intimes Gespräch am Valentinstag würde ich für eine gute Möglichkeit halten, sich näher zu kommen.
Sich wieder näher kommen, sich einander zuwenden, aus dem Alltagstrott der Liebe heraustreten, einander wertschätzen. Am Valentinstag ist Gelegenheit dazu, meint auch Kelsang Lochok vom buddhistischen Menla-Meditationszentrum in Karlsruhe.
Also Valentinstag ist ja jetzt im Buddhismus nicht ein ernsthafter Tag, den man irgendwie feiert. Man kann ja so versuchen, dass jeder Tag ein Valentinstag ist, auch in Beziehung. Und eben das, was man schenken kann, ist wirklich vielleicht versuchen, statt Blumen einfach auch wirklich diese Wertschätzung, zum Beispiel jemanden, was weiß ich, Zeit schenken oder einfach mal einen schönen Abend schenken, einfach, also dass man nette Zeit miteinander verbringt, vielleicht auch mal ohne den Fernseher anzumachen, sodass man der anderen Person wirklich zuhört, Wertschätzung schenken statt Blumen schenken oder beides Blumen und Wertschätzung.
Die Essenz des Buddhismus ist weniger leiden, mehr lieben. Punkt, sagt Wilfried Reuter in seiner Kurzdefinition des Buddhismus. Er leitet das Lotus Vihara Zentrum in Berlin.
Wir praktizieren, versuchen, Liebe zu entfalten, zu üben, zu uns selber, zu Menschen, die uns nah sind, zu Menschen, die uns weder nah noch fern sind. Wir nennen sie gerne neutrale Menschen, also Menschen unseres Alltags. Dann aber auch zu schwierigen Menschen. Und dabei schauen wir hinter die Schwierigkeiten auf den Menschen. Und mit dem verbinden wir uns mit unseren Herzensqualitäten und dann zu allen Menschen und dann letztendlich zu allen fühlenden Wesen. Das ist erstmal eine Vision.
Ich will mich darin üben, dich nicht mit Worten und mit Handlungen zu verletzen. Nach meinen Möglichkeiten will ich dich schützen und unterstützen, wo immer du Unterstützung benötigst. Ich will mich darin üben, nichts von dir zu nehmen, was du mir nicht freiwillig gibst. Ich will großzügig und tolerant zu dir sein und alles, was ich besitze, mit dir teilen. Mit meinem sexuellen Verhalten will ich dir keinen Schmerz zufügen. In meiner Sexualität mit dir will ich einfühlsam und verantwortungsvoll handeln. Buddhistische Silas für Paare.
Nicht die Begierde ist das Problem. Die Begierde brauchen wir. Hätten wir die Begierde nicht, dann wären wir als Menschen schon längst ausgestorben. Das Problem ist das Haften, das sich Identifizieren mit Begierde. Daraus entstehen sehr leicht Schwierigkeiten. Und das weiß jeder, zum Beispiel in der Sexualität. Der eine begehrt den anderen, mit ihm zu schlafen oder mit ihr zu schlafen. Und der andere ist aber in einer ganz anderen Erlebnissphäre gerade. Dann könnte es sein, dass daraus Schwierigkeiten entstehen.
Mit der erotischen Seite der Liebe und mit dem Ausleben der sexuellen Bedürfnisse tun sich Religionen in der Regel schwer. Im Christentum hat eine strikte Sexualethik zu einer Unterdrückung und Abspaltung der Sexualität geführt, sagt der katholische Theologe und geistliche Autor Pierre Stutz.
Für mich ist das Religiöse und das Geschlechtliche, das sind unsere stärksten Lebenskräfte. Und wenn wir die trennen, dann sind wir Getriebene, dann sind wir verloren. Sexualität ist halt eine unglaubliche Urkraft. Für mich ist sie ein Geschenk des Himmels. Und da ist natürlich die große Schattenseite des Christentums. Friedrich Nietzsche sagt das so treffend. Das Christentum gab Eros Gift zu trinken. Er starb nicht daran, sondern entartete zum Laster.
Horch! Mein Geliebter, sieh da, er kommt. Er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Der Gazelle gleicht, mein Geliebter, dem jungen Hirsch. Sieh da, er steht hinter unserer Mauer. Er blickt durch die Fenster, späht durch die Gitter. Mein Geliebter hebt an und spricht zu mir. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Denn vorbei ist der Winter, verrauscht der Regen. Die Blumen erscheinen im Land, die Zeit zum Singen ist da. Die Stimme der Turteltaube ist zu hören in unserem Land. Am Feigenbaum reifen die ersten Früchte, die blühenden Reben duften. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Meine Taube in den Felsklüften, im Versteck der Klippe. Dein Gesicht lass mich sehen, deine Stimme hören. Denn süß ist deine Stimme. Lieblich dein Gesicht.
In der Bibel finden sich nur wenige Stellen, die das Thema Sexualität offen behandeln, wie zum Beispiel das Hohelied Salomos, ein Liebeslied zwischen Mann und Frau, in dem auch die körperlichen Reize bedeutsam sind. Leichter sind Stellen zu finden, in denen es um die Unterdrückung und Verteufelung der Sexualität geht, oft auch im Zusammenhang mit der Abwertung des Weiblichen. In der katholischen Kirche habe sich immerhin in den vergangenen Jahren einiges getan, um die Sexualität, auch zum Beispiel Homosexualität, aus dem Abseits kirchlicher Moral herauszuholen. Pierre Stutz.
Jetzt auch durch Papst Franziskus ist endlich eine Kommunikation über dieses Thema ist in Gang gebracht worden. Aber solange natürlich die Lehre im katholischen Katechismus ist alles immer noch Angst und negativ besetzt. Also ist sehr schnell alles Sünde. Da muss sich eben auch in der Lehre was setzen. Und der Weg geht in eine offene, verantwortungsvolle, aber auch lustvolle Sexualethik. Und ich freue mich natürlich auch über alle Theologinnen und Theologen und über alle Bischöfe, die da ja endlich das Angstkorsett ablegen und auf Augenhöhe mit Menschen im Gespräch sind.
Ein Gesetzeslehrer fragte Jesus: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Evangelium nach Matthäus, Kapitel 22.
So große Probleme das Christentum über Jahrhunderte mit einer positiven Deutung der körperlichen Liebe hatte, das Liebesgebot ist im Christentum zentral, eine eher körperlose Form der Liebe allerdings. Vom Doppelgebot von Gottes- und Nächstenliebe sprechen Theologinnen und Theologen. Eine besondere Form der Nächstenliebe stellen für Pierre Stutz die Menschenrechte dar. In seinem Buch »Menschlichkeit jetzt« beschreibt er den Zusammenhang.
Die Menschenrechte 1948 formuliert, die Welt war am Boden, die Hoffnung, das Vertrauen zerstört. Und dann entwerfen Frauen und Männer so diese Vision, wie ein Zusammensein möglich sein kann. Und für mich sind auch die Menschenrechte eine Hymne an die Liebe, weil die Liebe ist natürlich was Schönes, Sinnliches, Erotisches, Zärtliches, Nächstenliebe, Soziales. Und es ist aber für mich auch etwas sehr Politisches.
Lass dich zur Liebe beflügeln, sei ein erotischer Mensch, der eine Kultur der Zärtlichkeit mit allen Sinnen fördert. Tanze dich in die Liebesmelodie hinein, bewege dich mit höchster Präsenz, mit ansteckender Leichtigkeit zum Abheben ins Hier und Jetzt. Genieße die Schönheit des Lebens, sie lockt dich zum Staunen, sie schenkt dir Kraft für eine zärtliche Gerechtigkeit. Tanze für die Liebe. Stampfe dich frei von Ohnmacht und Angst. Verbinde Erde und Himmel. Pierre Stutz aus Menschlichkeit jetzt.
Neben dem erotischen und dem politischen Aspekt der christlichen Nächstenliebe sei ihm aber noch etwas anderes am biblischen Liebesgebot wichtig. Hier nur vom Doppelgebot von Gottes- und Nächstenliebe zu sprechen, sei eine Verkürzung, so Stutz.
Es ist eben ein Dreiklang. Es ist die Nächstenliebe, Gottesliebe und die Selbstliebe. Also ich bin ja mit 38 Jahren zusammengebrochen, zweijähriges Burnout, weil ich vom Liebesappell Jesu immer nur gehört habe, liebe deinen Nächsten. Er fügt aber hinzu, inspiriert von seinen jüdischen Wurzeln, wie dich selbst. Und das ist die große Krux des Christentums, dass sie die Selbstliebe sehr schnell mit Egoismus in Verbindung bringt. Das kann sein. Aber wenn ich es jetzt mit Erich Fromm sage, wirklich lieben kann nur jemand, der auch sich selbst liebt. Und das ist ja kein Sonntagsspaziergang. Also auch mit sich selbst befreundet zu sein.
Aber macht zu viel Selbstliebe nicht die Liebe unmöglich? Wie viel Selbstliebe ist nötig, um einen anderen Menschen wirklich zu lieben? Bedroht nicht zu viel Autonomie das Wir der Liebe? Heutzutage scheint die Individualität oft auf die Spitze getrieben und es stehen alle Türen offen, um nach individuellem Geschmack erotische Fantasien auszuleben. Die Digitalisierung macht's möglich. Polyamorie ist zum Schlagwort geworden, wie Ende der 1960er Jahre der Kampfbegriff von der freien Liebe. Dating-Apps lassen vorübergehende Lebensabschnittsgefährten und Gefährtinnen auf dem Display des Smartphones erscheinen, mit einem Wisch verschwinden sie im digitalen Nichts und werden durch Alternativen ersetzt. Dank künstlicher Intelligenz eröffnen immer ausgefeiltere Konzepte von Sexrobotern ungeahnte Möglichkeiten. Der einzelne Partner, die Partnerin werden austauschbar, ersetzbar.
Es scheint so eine allgemeine Intuition zu geben, dass Liebe nicht in dieser Weise instrumentalisierend ist. Also dass die Beziehung, die wir zu unseren geliebten Menschen haben, wie auch immer und was auch immer die genau ist, wie man auch immer die genau charakterisieren kann, nicht instrumentell ist, sondern dass wir unseren Geliebten in irgendeiner Weise um seiner oder ihrer selbst willen wollen und sozusagen die Nähe zu ihnen um ihrer selbst willen wollen.
Die Philosophin Nora Kreft arbeitet an der Humboldt-Universität in Berlin zum Themenbereich Liebe und Autonomie. Philosophische Theorien von der Liebe sollten eine Antwort bieten auf die Frage nach der Unersetzlichkeit des oder der Geliebten, so Kreft.
Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, dass wir einen 5-Euro-Schein haben und wir würden auf partout nicht wollen, den einzutauschen gegen einen anderen 5-Euro-Schein, dann würden wir wahrscheinlich irgendwie für irrational gehalten werden, weil unsere Beziehung zu Geld in der Tat instrumentell ist und auch instrumentell sein sollte. Also Geld hat keinen Selbstzweck für uns, sondern so ein 5-Euro-Schein ist nur deswegen und insofern wertvoll für uns, solange er sozusagen uns etwas im Wert von 5 Euro bringt. Und deshalb sollte es uns egal sein, ob wir diesen oder einen anderen 5-Euro-Schein haben und wir sollten uns freuen, wenn wir einen 10-Euro-Schein zurückbekommen als Tauschhandel. Dann haben wir sozusagen Gewinn gemacht.
Der oder die Geliebte sei nicht ersetzbar wie ein 5-Euro-Schein, den man gegen einen anderen eintauscht, der den gleichen Zweck erfüllt. Eine grundlegende Kritik an frühen Theorien zur Liebe, wie zum Beispiel bei Sokrates. Der Philosoph charakterisierte Liebe vor allem als Verlangen nach einem philosophischen Dialog mit dem Geliebten oder der Geliebten.
Ich glaube, dass das letztlich eine ziemlich spannende und gute Theorie ist, die sozusagen zwei grundlegende Verlangen in unserem Leben, nämlich das Verlangen nach Nähe zu anderen Menschen, aber auch das Verlangen nach dem Verstehen der Welt, also nach den Grundprinzipien der Welt, miteinander verbindet. Wenn wir Liebe so verstehen als Verlangen nach Dialog mit dem anderen, damit wir die Welt besser verstehen, dann hört sich das so an, als würde man den Geliebten instrumentalisieren. Also als wäre Liebe eine Art von Beziehung, die man zu jemandem hat, wenn man sich was von ihm erhofft, was man anstrebt, nämlich in diesem Fall jetzt bei Sokrates Weisheit.
Niemand tritt in die Wahrheit ein, es sei denn durch die Liebe. Augustinus.
Ist das nicht eine sehr kindliche Vorstellung von Liebe? Ich liebe den anderen, die andere, weil ich selbst in gewisser Weise davon profitieren will? Weil wir in einen wunderbaren philosophischen Diskurs eintreten und einer Wahrheit näher kommen können? Weil wir erfüllenden Sex haben, weil wir wunderbare Reisen miteinander genießen, weil sie mich finanziell unterstützt, weil er sich um mich sorgt. Bei aller Kritik an einer solchen Instrumentalisierung der Liebe, oft sind wir uns einfach nicht bewusst, warum wir mit einem Menschen zusammen sein wollen, warum wir einen Menschen lieben.
Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Von Erich Fried.
Was sie wohl ist, die Liebe? Vermutlich wandelt sich die Vorstellung von ihr sogar im Laufe eines Menschenlebens. Da mag zu Zeiten eine der vielen schillernden Bedeutungswellen der Liebe prominenter auftauchen als eine andere. Die Liebe als Gefühl. Die Liebe als sexuelle Anziehung, als Erinnerung an gemeinsame biografische Stationen, als Impuls zur Fürsorge, als Ergebnis von Durchhalteparolen. Jedenfalls ist sie irgendwie alles, oder? Essen, Trinken, Luft zum Atmen, ein Job, ein Dach über dem Kopf, alles überschätzt und zu vernachlässigen für akut Liebende. Naja, ganz so einfach und locker, wie die Beatles das hier in ständiger Wiederholung beteuern, ist es mit der Liebe dann doch nicht. Wenn zwei Menschen zusammenfinden, sollten sie sich mindestens auch bewusst machen, dass sie in ihrer Beziehung nicht nur zu zweit sind. Die Kinder, die wir waren, spielen in späteren Beziehungen immer eine wichtige Rolle, so die Paartherapeutin Ursula Nuber.
Wir haben ja unseren Rucksack sozusagen mit dabei, unseren Kindheitsrucksack. Also die Erlebnisse, Erfahrungen, die wir mit unseren Eltern gemacht haben in unserer Herkunftsfamilie, die haben ein bestimmtes Bild geschaffen, wie Beziehung geht. Und da bildet sich so ein Prototyp praktisch heraus von Beziehung. Wir wachsen auf, ohne uns bewusst zu sein darüber, dass wir denken, aha, so geht Beziehung. Also wenn ich mich ganz brav verhalte, werde ich geliebt. Oder wenn ich jetzt der lustige Clown bin, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Oder es ist besser, ich halte mich fern, weil ich werde ja doch immer nur enttäuscht und verletzt. Das gibt dann so ein Bindungsmuster, was uns ein Leben lang leider begleitet.
Unser Bindungsmodus wird sozusagen in unserer Kindheit grundgelegt. Wenn ich mit dir streite, streitet also eher das Kind in mir mit dir. Beziehungsweise es streiten die Kinder miteinander, die wir waren. Verletzungen und Enttäuschungen aus der Kindheit können die Beziehungsfähigkeit empfindlich beeinträchtigen. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Wir können mit unseren Bindungsmustern umgehen, wenn wir sie uns bewusst machen. Frühe Verletzungen können geheilt werden, sagt, optimistisch, der buddhistische Lehrer Wilfried Reuter.
Wenn wir auf der körperlichen Ebene eine Nadel beispielsweise in einen Muskel pieksen, dann wird der Muskel sich zusammenziehen. Auf der seelischen Ebene passiert genau das Gleiche. Wenn wir eine Verletzung erleben, zieht sich etwas in uns zusammen. Und wenn wir eine Verletzung mehrfach erleben, dann bleibt eine Verkrampfung in der Herzgegend. Und dann ist es schwierig und braucht behutsame Anleitung, behutsame Zwischenschritte, um das Herz zu öffnen. Immer wieder, bis wir irgendwann unsere Verletzungen geheilt haben. Ob wir nun jeden Tag dazu eine Stunde meditieren oder eine halbe Stunde, das mag abhängig sein, sicherlich von den Gegebenheiten eines Einzelnen. Aber es ist schon wichtig, dass wir täglich praktizieren.
Täglich zu meditieren soll helfen, Verletzungen in der Liebe zu heilen. Sich bewusst machen, nach welchen Bindungsmustern die eigene Liebesbereitschaft oder auch Liebesverweigerung funktioniert. Sich nicht abhängig machen vom Liebesobjekt, aber auch nicht die eigene Autonomie überbetonen. Kein Wunder, dass immer von Beziehungsarbeit gesprochen wird. Ob der heilige Paulus das auch schon wusste und deshalb in der Bibel nie die Rede von seiner Frau ist?
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.
I say love, it is a flower, and you, it's all.